beim Podcast der Baptisten Reutlingen. Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.baptisten-reutlingen.de.
Ein gesegnetes, gutes neues Jahr wünsche ich all denen, denen ich es noch nicht persönlich gesagt habe. Christa Fallnich, im neuen Jahr und auch sonst. Ja, ich weiß nicht, wie ihr den gestrigen Abend verbracht habt. Ich war gestern mit Conny in Stuttgart in der Jahresschlussandacht und möchte euch davon noch was erzählen, was mich ganz beeindruckt hat. Wir hatten dort als Symbole einen Apfel, einen Stein und eine Rose. Wir haben den Apfel angeschaut und haben gesagt, das ist all das, was wir zum Leben brauchen, ein Lebensmittel, was wir geschenkt bekommen haben im letzten Jahr, damit wir leben können, damit wir zu essen haben, ein Dach über dem Kopf. Dann haben wir uns den Stein angeschaut und haben gesagt, das ist das, was wir im vergangenen Jahr an Lasten getragen haben, an Dingen, die uns schwer geworden sind, wir manchmal fast nicht mehr stemmen konnten. Und dann haben wir uns die Rose angeschaut und haben gesagt, und das ist das, was wir als Luxus dazu bekommen haben. Schöne Erlebnisse, wohltuende Begegnungen, Zeiten mit Gott, die sehr intensiv waren. Und dann habe ich so gedacht, jetzt bin ich mal gespannt, nach all dem, was wir angeschaut haben, was diese Jahreslosung mit uns macht und was sie anrichtet. Ich weiß nicht, wie ihr euer Jahr empfunden habt, das letzte Jahr, das ihr mit Gott gelebt habt, mehr oder weniger intensiv, wie es euch da gegangen ist und ob es euch vielleicht auch so ein bisschen kalt den Rücken runtergelaufen ist bei der Jahreslosung. Haben wir das eigentlich nötig, dass Gott uns ein neues Herz schenkt, uns einen neuen Geist gibt? Das habe ich mich schon so gefragt und habe gemerkt, der Anfang von einem geistlich lahmarschigen Leben ist einfach die Zufriedenheit mit dem, was ich habe. Jesus sagt das ein bisschen vornehmer. Er sagt, ihr habt nicht darum, weil ihr nicht bittet. Also schauen wir uns doch diese Jahreslosung mal an. Nochmal. Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und ich lege einen neuen Geist in euch. Steht dem Propheten Hesekiel. Ich schenke euch, wir haben gerade was vom Geschenke-Wahnsinn gehört, habe ich natürlich auch an unser Weihnachten gedacht, wie es bei uns unterm Baum aussah, weiß nicht, wie es bei euch unterm Baum aussah. Wir waren 26 und hatten 26 Geschenke. Das machen wir seit einigen Jahren so, weil die Kinder sonst wahnsinnig werden und verrückt im Haufen von Papier hocken und nur noch heulen. Wir haben angefangen zu wichteln. Jeder schenkt einem anderen, egal ob erwachsen oder Kind, etwas, was wirklich von Herzen kommt. Da macht's dann eben nicht die Masse, sondern da macht's die Liebe. Ich glaube, das ist ganz wichtig beim Geschenke-Wahnsinn. Aber Gott setzt da ja noch einen drauf, das hat Christa vorhin ja schon gesagt, und lässt uns durch den Propheten Hesekiel ausrichten, ich schenke euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich habe gerade gedacht, als wir das vom Mittelpunkt gesungen haben, wenn das wahr ist, was wir da gesungen haben, dann ist es schon passiert. Wenn Jesus wirklich der Mittelpunkt in unserem Herzen ist, dann ist das Herz neu. Darum geht's. Amen könnte ich jetzt sagen, dann können wir nach Hause gehen. War eine gute Predigt. Aber ich mache noch ein bisschen weiter. Es geht ja eigentlich gar nicht mehr persönlicher, liebevoller und individueller, diese Zusage Gottes an uns. Ich schenke euch ein neues Herz und gebe euch einen neuen Geist. Aber von Anfang an, wenn wir etwas Neues brauchen, dann taugt das Alte nicht mehr. Dann sagt der Arzt vielleicht, wir kommen um eine Transplantation nicht mehr herum. Das Alte taugt nicht mehr. Das Knie, die Hüfte, die Niere oder sogar das Herz. Kaputt, verschlissen. Wir brauchen einen Neuanfang. Dann sagen Eltern vielleicht, unser Kind ist so aufsässig, wir werden nicht mehr mit ihm fertig. Alles, was wir versuchen, läuft ins Leere. Wir müssen auf Neustart drücken oder es muss sich etwas ganz Grundsätzliches verändern. Dann sagt deine Partnerin, dein Partner vielleicht, du, ich kann so nicht mehr weitermachen. Es ist grundsätzlich etwas kaputt gegangen zwischen uns. Wir brauchen einen neuen Anfang oder wir müssen uns trennen. Dann sagt ein Chef vielleicht, das war die letzte Abmahnung, so geht's nicht mehr. Hier ist das Kündigungsschreiben. Vielleicht ist es aber auch nicht so dramatisch. Der Zahnarzt sagte zu mir einen Tag vor Heiligabend 2016, es hilft nichts, wir müssen eine Wurzelbehandlung machen. Der Zahn ist krank, infiziert. Da hilft nur aufmachen, Wurzelkanäle aufspüren, säubern, neu verfüllen. Wer das schon mal hinter sich hat, ich habe es mehrmals hinter mir, weiß, dass das so ein Tag vor Heiligabend nicht gerade die schönste Weihnachtsüberraschung ist. Aber ihr erinnert euch, ich stand trotzdem auf der Kanzel, habe gepredigt und mich gefreut, dass ich meine Schmerzen los war. Aber es war eine langwierige und ich habe jetzt den Kostenvoranschlag bekommen, auch eine kostspielige Operation. Dabei haben wir eine gute Gebrauchsanleitung. Gott sagt uns, wie unser Leben gelingt. Und er sagt uns auch, was uns, was unsere Beziehung, was unser ganzes Leben infiziert und am Ende auch umbringt. Was uns lebendig tot sein lässt oder was uns so kaputt macht, dass es uns am Ziel unseres Lebens vorbeifahren lässt. Denn nichts anderes bedeutet das Wort Sünde, die nicht behandelt wird. Wurzelsünde, sag ich mal dazu, in Anlehnung an das Enneagramm. Wurzelsünde, die nur betäubt, aber nicht Wurzel behandelt wird. Radikal, radix, ihr wisst es, die Lateiner unter uns, ist die Wurzel. Daher kommt radikal. Richard Rohr gibt uns ja in seinem Enneagramm eine Auswahl von 9 Wurzelsünden. Jetzt könnt ihr mal kurz in euch reinhören und gucken, was passt. Die je nach Typ zugeordnet werden. Zorn, Stolz, Lüge, Neid, Habsucht, Furcht, Maßlosigkeit, Schamlosigkeit, Faulheit. Ich kenne meine Wurzelsünde, ist der Zorn. Passt auch zum Einser. Alle, die mal Enneagramm gelesen haben, wissen das. Der Einser ist der Zornige. Also sage ich meinem Zahnarzt auf die Frage, ob er eine Wurzelbehandlung machen soll, ja, betäuben hilft nichts. Wir müssen das radikal lösen, sonst kriege ich keine Ruhe. Also Enneagrammkenner haben das längst durchschaut. Ein klassischer Einser, ein Idealist, das bin ich. Ärger mag der Idealist gar nicht, also versucht er ihn zu vermeiden. Eine Wurzelbehandlung ist keine schnelle Lösung, sondern ein Prozess. Eine schnelle Lösung wäre Antibiotika. Hat er mir auch prophylaktisch aufgeschrieben. Und genau deshalb muss ich immer wieder den Stier bei den Hörnern packen und gegen meine Natur die radikale Lösung anstreben. Alles andere hilft nämlich nichts. Wie aber komme ich zu der Erkenntnis, was eine radikale Lösung meines Problems sein könnte? Eine technische Einrichtung hat mir Erkenntnisgewinn gebracht, nämlich die GPS-gestützte Navigation. Ich war natürlich einer der Ersten, der sie hatte, ist klar. Ihr fahrt so vor euch hin, die Route ist gut geplant. Kommt sie? Drückst du noch einmal bitte? So, genau. Das Ziel ist einprogrammiert und auf einmal kommt ein Warnhinweis. Sie wären ja nicht der Erste, der blind aufs Navi vertraut hat und statt auf eine Brücke oder eine Fähre ins Wasser gefahren ist. Dann steht da, wenn möglich, bitte wenden. Habt ihr alle schon mal gehört, die ihr Navis habt? Diese Stimme kennen wir. Wir haben uns verfahren. Nächste Ausfahrt rechts. Ich fahre geradeaus. Ich weiß es besser. Und weil ich weiß, dass die nächste Ausfahrt rechts der schwierigere Weg sein wird, also bleibe ich lieber auf der Autobahn. Tacho steht auf 180, geradeaus brettern. Ist viel angenehmer, als sich da durchfummeln. Mein Navi ist geduldig. Es wird nicht müde, mich immer wieder auf den rechten Weg zurückzulotsen. Ihr kennt das ja, nach einer Weile kommt dann jetzt nächste rechts oder drehen Sie um oder was weiß ich. Selbst die Umwege geht die Navigation mit und rechnet mir den nächsten Weg nach Hause wieder und wieder aus in einer Eselsgeduld. Ich habe manchmal die Navi schon angeschrien und mich gewundert, dass sie sich nicht irgendwann mal rächt. Aber einmal hat sie mich überrascht. Ich habe die letzte Ausfahrt nicht genommen Und dann kam eine Ansage, die ich so noch nie gehört habe, nämlich: Ab sofort sind Sie für alles, was Sie tun, selbstverantwortlich. Manche Leute glauben, Gott sei so ein Navi der ersten Sorte, das einfach großzügig Fehler vergibt, Sünden verzeiht, Zielverfehlung gnädig übersieht, auch wenn wir wieder und wieder denselben Blödsinn machen. Aber Gott ist ein Navi dieser Sorte, der zweiten Sorte. Das Überraschende: Wenn wir hartnäckig seine Ratschläge für unser Leben verweigern, dann kommt auch mal die Stimme: Du bist für alles, was du jetzt tust, nach dieser falschen Weichenstellung, nach der letzten Ausfahrt. Es gibt einen schönen Film dazu, da habe ich das auch, ja, das Beispiel, Last Exit Brooklyn, ich weiß nicht, wer es gesehen hat. Du bist für alles, was du jetzt tust, selbst verantwortlich. Das tut das Navigationssystem Gottes nicht, weil es mich quälen will. Im Gegenteil, das tut Gott, weil er mich liebt und weil er nicht an Betäubungsmitteln interessiert ist, sondern an Lösungen, auch wenn sie radikal sind. Er will die Wurzelbehandlung, er will kein Antibiotika. Das, wie der Name sagt, Lebendigkeit abtötet. Anti-Leben, Antibios, Antibiotika. Im Römerbrief klingt das so: Alle Menschen sind dem Gericht Gottes verfallen und dieses Gericht beginnt schon offenbar zu werden. Sein heiliger Zorn vom Himmel herab wird alle treffen, die Gott nicht ehren, man könnte sagen ignorieren, und seinen Willen missachten, also das Navi ignorieren. Mit ihrem verkehrten Tun verdunkeln sie die offenkundige Wahrheit Gottes, denn was Menschen von Gott wissen können, ist ihnen bekannt. Gott selbst hat ihnen dieses Wissen zugänglich gemacht. Ich habe immer mal gesagt, früher, entschuldige, ich unterbreche mal die, also es steht da nicht, nur dass ihr nicht durcheinander kommt. Ich habe mal gesagt, früher, als ich noch Jugendpastor war, es gab immer zwei Themen auf dem Bundesjugendtreffen und sonst so Seminare. Das erste war, was darf ich und was darf ich nicht? Thema Nummer eins, klar, mit meiner Freundin. Und das zweite war, wie erkenne ich den Willen Gottes? Ich sage, Freunde, was ist das für ein Thema? Wir kennen den Willen Gottes, wir kennen ihn gut. Das Problem ist, ihn zu tun. Denn was Gott von Menschen wissen können, ist ihnen bekannt. Gott selbst hat ihnen dieses Wissen zugänglich gemacht. Weil Gott die Welt geschaffen hat, können die Menschen sein unsichtbares Wesen, seine ewige Macht und göttliche Majestät mit ihrem Verstand an seinen Schöpfungswerken wahrnehmen. Sie haben also keine Entschuldigung. Obwohl sie Gott kannten, ehrten sie ihn nicht als Gott und dankten ihm nicht. Ihre Gedanken liefen ins Leere und in ihren unverständigen Herzen wurde es finster. Sie gaben sich für besonders gescheit aus und wurden dabei zu Narren. An die Stelle des ewigen Gottes in seiner Herrlichkeit setzten sie Bilder von sterblichen Menschen und Tieren. Darum lieferte sie Gott ihren Begierden aus und gab sie der Ausschweifung preis, sodass sie ihre eigenen Körper schändeten. Er ließ sie schließlich geradeaus weiterfahren. Er überließ sie sich selbst, ihrem kurzfristigen Willen, ihrer falschen Navigationsentscheidung und ihren egoistischen Entscheidungen. Der Mensch, der Gottes gute Gebote und Weisungen missachtet, lebt radikal sich selbst. Er gibt sich seinen Begierden hin, er kennt kein Maß. Er will nur eines, rücksichtslos das ausleben, worauf er gerade Bock hat, um es mal ungeschminkt zu sagen. Und Gott ist dann dieses Navi, das lange genug die Richtung angesagt hat. Und irgendwann kommt dann dieses: Du bist ab sofort für alles, was du tust, selbstverantwortlich und auch für alles, was du lässt. Gott sagt: Ich habe aufgegeben. Ich habe dich dahingegeben an den, der schlecht mit dir umgeht, der keine Regeln kennt, nämlich an dich selbst und an dein menschliches Wesen. An deine materielle Gesinnung, die oft genug im Widerstreit ist zu der geistlichen Gesinnung und Haltung. Ich habe dich dahingegeben an deine Wurzelsünde, an den Zorn, an den Stolz, an die Lüge, an den Neid, an Habsucht, an Furcht, Maßlosigkeit, Schamlosigkeit, Faulheit. Schauen wir mal den Text hinein, aus dem unsere Jahreslosung für 2017 entnommen ist. Der Prophet Hesekiel spricht im Auftrag Gottes zu dem, was vom Volk Israel noch übrig geblieben ist in der Verbannung. Das Wort des Herrn erging an mich, als er sagte: Du Mensch, als die Leute von Israel noch in ihrem Land wohnten, haben sie es durch ihr Tun und Treiben unrein gemacht. Sie haben Unschuldige getötet und das Land mit ihren Götzen geschändet. Deshalb schüttete ich meinen ganzen Zorn über sie aus und zerstreute sie unter fremde Völker und in fremde Länder. Ich bestrafte sie, wie sie es mit ihrem Tun und Treiben verdient hatten. Aber wohin sie auch kamen, überall brachten sie meinen heiligen Namen in Verruf, denn die Leute dort sagten, sie sind das Volk des Herrn, aber er hat nicht verhindern können, dass sie sein Land verlassen mussten. Überall, wohin mein Volk kam, redeten die Leute so über mich. Das schmerzte mich, dass die Leute von Israel meinen heiligen Namen so in Verruf brachten. Darum sollst du zu den Leuten von Israel sagen: So spricht der Herr, der mächtige Gott, ich werde meinen großen Namen, den ihr entehrt habt, wieder Ehre verschaffen. Alle Völker sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mich vor ihren Augen als der heilige Gott erweise. Das sage ich, der Herr, der mächtige Gott. Ich hole euch heraus aus den Völkern. Ich sammle euch aus allen Ländern und bringe euch wieder in euer Land zurück. Dann besprenge ich euch mit reinem Wasser und wasche den ganzen Schmutz ab, der durch den Umgang mit den Götzen an euch haftet. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache aus euch Menschen, die nach meinen Ordnungen leben, die auf meine Gebote achten und sie befolgen. Dann dürft ihr für immer in dem Land wohnen, das ich euren Vorfahren gegeben habe. Ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Die Israeliten hatten Gottes Navi, seine guten Weisungen für ihr Leben, gründlich missachtet. Immer wieder. Und das Ganze endete in Babylon, in der Verbannung. Und da hinein spricht der Prophet deutliche Worte, und allen ist gemeinsam, dass sich zeitnah Grundlegendes ändern muss, radikal, an der Wurzel und nicht an der Oberfläche. Dass es sogar lebensnotwendig sein kann für den Einzelnen und für das ganze Gottesvolk. Auch der Prophet Hesekiel hat im Auftrag Gottes klare Ansagen zu machen. Keine leichte Aufgabe. Erst recht nicht, wenn er sie an Gottes Volk richten soll, an Leute mit trotzigem Gesicht und hartem Herzen, wie es in Hesekiel 2, Vers 4 heißt. Ich denke oft darüber nach, dass wir auch den Auftrag haben, prophetisch zu reden. Aber weil das so eine unangenehme Aufgabe ist, drücken wir uns gerne dafür. Wie gesagt, ich vermeide Ärger ganz gerne. Auch wir von der Zunft der Pastoren, Pfarrern und Priestern tun das nicht gerne. Das ist wenig erfolgversprechend. Und oft geht es uns wie Jona, wir laufen weg und verstecken uns. Wir wollen Erfolg, volle Kirchen, Menschen, die Bestätigung suchen und bei uns finden. Die Propheten hatten noch nie Zulauf. Sie haben kein Wohlstandsevangelium, kein Prosperity-Gospel im Rucksack, auch keine Beruhigungspillen, sondern das heilmachende Evangelium von der Umkehr. Wenn möglich, bitte wenden. Nicht nur Kurskorrekturen sind ihre Botschaft, sondern Umkehr von falschen Wegen, die ins Verderben führen. Hesekiel stammt aus einer Priesterfamilie und er gehört zu den ersten, die von Israel nach Babylon weggeführt wurden. Führende Persönlichkeiten suchten seinen Rat und mit immer wieder neuen Bildern verkündigt er ihnen die ihm von Gott aufgetragene Botschaft. Das Volk Israel will diese Worte nicht hören und lehnt sich gegen den Propheten auf. Klar, seine Radikallösung heißt Abkehr von den falschen Göttern, Schluss mit den Kompromissen und radikale Hinkehr zu Gott. Aber dafür braucht es Neues. Dieser neue Wein kann nicht in alte Schläuche gegossen werden. Diese lebendige Botschaft kann nicht in steinerne und tote Herzen gegossen werden. Also macht Gott ein radikales Angebot. Ich schenke euch selbst ein neues Herz und ich lege einen neuen Geist in euch. Von sich aus wird das Volk Gottes es bei allem Bemühen um ein klein wenig Änderung nicht schaffen, sein Volk zu sein, und das heißt, ihn als Gott zu erkennen. Und das meint weit mehr als nur seine Existenz nicht zu leugnen. Es geht um eine tiefe Beziehung, um ein Leben, das sich ganz auf sein Gegenüber einlässt und sich nach ihm ausrichtet. Gott schenkt seinem Volk das, was es für eine lebendige Beziehung braucht. Ich nehme das Herz von Stein aus ihrer Brust und gebe ihnen ein Herz von Fleisch. So sagt Hesekiel es an anderer Stelle im Kapitel 11, Vers 19. Die unangenehme Botschaft dieser Jahreslosung ist, dass es keine billige Gnade gibt. Schlicht und ergreifend. Keine Placebos und auch kein Antibiotika. Die gute Nachricht ist, dass Gott nicht müde wird, um uns zu werben. Dass er uns radikal erneuern will. Dass er uns dann, wenn wir es gründlich versemmelt haben, wenn wir unser Leben vielleicht sogar gegen die Wand gefahren haben, dass er dann wieder seine Hand ausstreckt und uns seine Therapie anbietet. Und so lädt er uns ein, heute am Anfang dieses neuen Jahres. Er lädt uns ein, ehrlich zu sein und hinzuschauen, wo wir ihn vergessen haben. Welche Lebensbereiche wir vor ihm verschließen, weil wir meinen, es besser zu wissen. Oder geglaubt haben, Gott sei ja gar nicht an unserem Glück interessiert, sondern er will uns nur quälen. Ja, auch wir müssen den Götzen abschwören. Auch wir müssen ungerechtes Verhalten erkennen und bereuen. Auch wir müssen unsere Wurzelsünde aufspüren und therapieren lassen, denn kein neues Herz ohne Therapie, ohne Reue, ohne Buße, ohne Umkehr. Billiger ist es einfach nicht zu haben. Aber die gute Nachricht ist, dass wir jetzt das Abendmahl zu uns nehmen können. An dieser Stelle, wenn wir der Einladung an den Tisch des Herrn nachkommen, dann bringen wir unser altes Herz mit, das Herz aus Stein. Dann bringen wir uns mit, in tutto, im Ganzen, mit allem, was uns ausmacht. Auch mit dem, was uns misslungen ist im vergangenen Jahr. Wir müssen es nicht verstecken, wenn wir an den Tisch kommen. Im Gegenteil, wir sollen es mitbringen, wir sollen es hinlegen. Wir können es nicht ungeschehen machen, aber wir können es Gottes heilender und reinigender Kraft aussetzen und erleben, was Vergebung heißt. Wir schlagen ein in Gottes ausgestreckte Hand und sagen, ja, Herr, nimm das steinerne Herz aus meiner Brust und schenke mir ein neues Herz und einen neuen Geist. Und wir empfangen. Wisst ihr, Christus hat nicht weniger getan, als sich brechen zu lassen, damit wir ihn einverleiben können, sein Wesen zu leben und zu lieben, seine Art, seine Haltung in uns aufnehmen. Blut, das ist im jüdischen Denken gleichbedeutend mit Leben. Sein Blut, sein Leben ist vergossen, damit wir es in uns aufnehmen können und es uns erneuert. Eine Blutspende, die zum Leben führt. Ich möchte, jetzt weiß Christa, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander mit dem Ablauf, wir haben es vorher noch mal besprochen, die Diakoninnen und Diakone bitten, beim nächsten Lied an ihre Plätze zu gehen. Jede und jeder, die erkannt haben, welches Angebot Jesus in seinem Mahl macht, ist eingeladen, zum Tisch des Herrn zu gehen und zu schmecken und zu sehen, wie freundlich er ist. Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leitet? Dort bekommt ihr Brot und Wein, die Zeichen des gebrochenen Christus, der sein Leben gab, damit wir es erhalten. Und ihr bekommt ein Wort, das euch zugedacht ist, um es mitzunehmen als eure persönliche Jahreslosung. Wenn vielleicht noch welche auf der Empore sind, bitte ich sie, zum Abendmahl runterzukommen, und denen, die vielleicht nicht zum Tisch kommen wollen oder können, die werden natürlich auch gerne von Christa Schöler und von mir am Platz versorgt. Und ich sage noch einen kleinen Hinweis: Menschen, die Probleme haben mit den Einzelkelchen, auf die können wir Rücksicht nehmen, indem die Menschen, die wissen, dass sie akut krank sind, ein Virus in sich tragen oder sonst etwas, das Brot einfach in den Kelch eintauchen und dann so das Abendmahl zu sich nehmen. Ja, ich darf jetzt Christa zu mir hier nach vorne bitten. Bitte? Und alle? Und die Diakonen, Diakone auch. Musik.